Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 34. Heute darf ich begrüßen Bernhard.
Hallo.
Ah. Ulrich.
Hallo.
Und ich wieder mal. Ja, ganz tolle Neuerung. Wir streamen live auf YouTube.
Und dabei ist es nicht mehr auf Facebook.
Genau, und nicht mehr auf Facebook. Ja. Nicht mehr auf Facebook, das stimmt. Warum? Weil Facebook ganz böse ist.
Man muss die Konsequenzen ziehen.
Genau. Und YouTube ist sicher besser.
Solange keiner draufkommt.
Genau. Ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Also ich bin einfach momentan mit der Audioqualität beim Livestream nicht ganz zufrieden, aber es halt irgendwie mehr auf einmal. Keine Ahnung. Wie auch immer.
Mikrofone sind aber der gleichen geblieben, oder?
Ja, schon, aber...
Und du hast da das richtige Headset drauf, oder?
Ja, ganz ja. Nein, das ist alles okay. Irgendwie ist komisch. Aber gut, soll so sein. Gut. Themen. Habt ihr alle das Problem mit dem Strom mitbekommen?
Ja, mit der Uhrzeit.
Ich hätte es gern mitbekommen, aber ich habe irgendwie nicht drauf geachtet dann.
Okay,
nein, also ich habe es gelesen und mir gedacht, das betrifft mich sicher. Ja.
Ja.
Aber nein, mir ist es nicht aufgefallen.
Okay.
Nein, oh, ja, Entschuldigung, mir ist es sogar aufgefallen und ich habe eine Uhr dann wieder umgestellt.
Ja?
Ja.
Ja, ich habe unsere Mikrowelle zum Beispiel auch nachgestellt und den Herd und keine Ahnung was.
Ja, bei mir war nur das Backrohr betroffen.
Mhm.
Ja. Ganz lustig.
Lästig.
Aber kannst du mir das nochmal erklären?
Nein, es gab, also ich sag mal so, prinzipiell fahren wir mit dem Strom auf 50 Hertz.
Genau. In Europa.
In Europa, ja. So, diese 50 Hertz sind aber davon abhängig, also wenn das Gleichgewicht an Strom, das reingeschickt wird und Strom, das abgenommen wird, wie auch immer, ja, gibt es ein gewisses Gleichgewicht und wenn das da ist, dann haben wir genau 50 Hertz. Sobald die Last, sprich mehr Strom abgenommen wird, gehen die Hertz runter.
Aber doch nur, ich glaube, also kaum.
Was? Nein, es war eben zu wenig Strom da, das heißt, es wurde mehr Strom abgenommen.
Als also eher eh so, ja.
Ja. Dann geht die Herzzahl runter, also die Frequenz. Und damit laufen bestimmte Uhren zum Beispiel langsamer.
Die sich eben auf die Netzfrequenz
konzentrieren. Also die takten wirklich
die takten mit 50 Hertz.
Genau. Ja.
Also würden halt mit dem Stromtakt mitlaufen.
Sehr spannend. Aber ich dachte immer, da gibt's irgendwie 17.000 Umspannwerke und was weiß ich was dazwischen.
Ja, genau. Aber die machen das, die regeln das ja ein, weil du musst dir irgendwie die Lasten sozusagen kompensieren.
Ja, eben. Aber es kann doch die Herzfrequenz nicht variieren.
Ja, sicher, weil du dann in der Flanke dazufahren musst, dass du mit dem Strom kriegst. Also das, und dann gehst du runter mit der Frequenz bei den einzelnen Kraftwerken und schiebst dadurch das Ding wieder hoch und kriegst die Leistung.
Aber ist das nicht die Formel problematisch ist in vielen anderen Bereichen
auch? Prinzipiell wurscht. Alles, was nicht synchron laufen muss, ist wurscht.
Ja.
Und Uhren laufen halt synchron. Es ist ein billiger Trick, um sich den Quarz zu ersparen.
Genau.
Ja, klar.
Ungefähr 7 Cent oder so irgendwas.
Mhm.
Und beim Produktpreis von einer Mikrowelle von, sagen wir mal, Kerzengrad 100 Euro, fällt das natürlich Uhr ins Gewicht. Ne?
Wie ist das mit uns, wenn wir in den Stromkreis greifen? Ist das wurscht, ob das 50 oder 100 Hertz sind?
Das ist wurscht, ja.
Ja, das
ist das sicher.
Naja, die Frage ist nur, ob wenn es noch hochfrequenter wird, dann gibt es einen Skinning-Effekt. Das heißt, das wird ja nichts passieren.
Wie viel Herzschläge haben wir so in der Minute im Schnitt?
Ja, was schätzt?
Das ist nicht.
Ja, ungefähr 60 beim guten.
Also so zwischen 50 und 60, also das ist ja halbwegs auch synchron.
Naja, die Sekunde hat da einen Bezug auf den Herzschlag. Ne?
Ja, eben. Ja,
also das Auge mal Bi von damals hat, ne?
Ja.
Und Bi war 4.
Ja.
Na G. Oder 3.
Plus wo halt.
Plus Minus.
Genau, also und prinzipiell gleichen sie das halt immer wieder aus. Ja? Jetzt war aber halt eine Zeit lang, wurde zu wenig Strom produziert.
Und was war da, der Kosovo und Bosnien? Oder
ja,
was
es war irgendwie gesagt, Ex-Jugoslawien, ne? War da irgendwie dran schuld. Ja?
ist auch billig.
Keine Ahnung. Ja. Ja,
Aber das Argument meinst du jetzt?
Ja, das Argument, natürlich. Ja. Ja, also, im Osten ist wer schuld. Ja. Natürlich.
Aber das wäre Süden.
Ja.
Ja, eh. Von Wien aus gerechnet, wirklich die gerade Süde unten nach Süden und bist irgendwo in Banja Luka oder so.
Ja. Ja. Na, wie auch immer. Aber sie haben es jetzt wieder im Griff anscheinend.
Okay.
Ja.
Theoretisch würden sich die Uhren dann mit der Zeit wieder zurück auf normalen, auf normale Uhrzeit stellen, weil in dem Moment, wo du mehr Energie einspeist, wird es dann auch kurzfristig, geht es drüber
über
50 Hertz. Ja. Und irgendwann, wenn es dann sozusagen wieder passt, alle Lasten gleich stimmen, dann bist du wieder zurück auf 50.
Genau, also sie schauen halt, dass es im Schnitt immer auf 50 Hertz kommt, ja? Aber das ging halt eine gewisse Zeit lang nicht, weil halt immer zu wenig Strom da war. Sobald du halt dann mehr Strom reinpumpst, sage ich jetzt mal ganz, ganz laienhaft, dann steigt halt die Frequenz.
Ja, aber es ist halt, also jetzt habe ich endlich die Erklärung dafür, warum eben, ich habe zwei Geräte übereinander stehen, ja, und du stellst sie genau gleich ein, ja, und einen Monat später rennen die auseinander.
Ja, gut, das kann aber.
Okay, das kann mit der Elektronik selbst.
Naja, es kann zum Beispiel sein, dass in dem einen Gerät quasi Quarz verbaut ist und in dem anderen nicht.
Genau.
In dem anderen
nicht. Das wäre ein Klassiker. Hm.
Genau. Genau, so schaut das aus. Ja, also wie gesagt, jetzt geht's wieder. Habt ihr dieses lustige Ding zum Thema Hashtag Amazing Security mitbekommen?
Amazing Security?
Ja.
Nein, gar nicht.
Ich weiß gar nicht, ob das auf Facebook war oder was auch immer, es ist dann vielleicht übergeschwappt auf Twitter oder irgendwie so. Ich glaube, es war, angefangen hat es auf Facebook, dass jemand geschrieben hat, dass anscheinend die Agents von T-Mobile das Kundenpasswort als Klartext bekommen. Oder nur die vier ersten Buchstaben oder irgendwie sowas.
Das ist keine Ahnung. Okay, ich weiß es schon wieder.
Und hat halt einer, ich glaube eben, es war auf Facebook halt geschrieben, so, na wie ist das eigentlich sicher und keine Ahnung was und bla. Und dann hat halt eine Social Media Betreuerin von
die T-Mobile.
Arme. Die Arme.
Also mittlerweile tut es mir echt leid.
Ja, definitiv.
Die hat was aushalten müssen.
Ja, also was dann passiert ist, war teilweise nicht mehr okay, weil die Leute wollten dann, dass sie gefeuert wird und keine Ahnung.
Ja.
Das geht einfach nicht. Aber auf alle Fälle hat sie einfach eine schlechte Antwort geschrieben.
Ja, mit Hashtag Amazing Security.
Nein, noch nicht. Irgendwie, weil T-Mobile ist eh amazingly secure oder was auch immer und daraus ist halt dann dieser Hashtag entstanden. Mhm. Ja. Und dann haben halt etliche angefangen so, okay, Challenge accepted und haben halt etliche WordPress-Installationen von T-Mobile und was auch immer aufgemacht.
Ja.
Haben zwar die Lücke an T-Mobile geschickt und die haben das dann auch gleich gefixt und keine Ahnung was, aber haben sich halt einmal so alles angeschaut, was es halt so alles gibt, was T-Mobile so...
So amazing stuff.
Genau.
Hey, das ist fies.
Ja.
Aber ja, ich meine, es ist ja, wenn du bei T-Mobile anrufst im Callcenter und du brauchst irgendwas.
Ja, das ist bei A1 genauso.
Bei T-Mobile, die fragen dich, also quasi, die sehen deine Nummer, ja, sagen Grüß Gott, willkommen, bla bla bla, nennen sie mir ihr Kundenpasswort. Mhm. Ja, mhm. Und das prüfen sie dann.
Ja.
Also sie müssen es irgendwo im Klartext.
Ja, oder
zumindest vier Zeichen, fünf Zeichen.
Einmal bei drei der Anruf und die hat gesagt, ja, der erste Buchstabe ist noch falsch.
Genau.
Also die hat mich hingeführt auf meine Kundenkennwort.
Ne? Ja, ja. Großartig.
Ja.
In Wirklichkeit, so wie du sagst, eigentlich hat sie eh einen Zwei-Faktor sozusagen. Ne? Also das Handy, zum einen, wo sie sieht,
die Nummer,
wo ich rein will.
Ja.
Und das andere ist eben, dass sie eh sieht im Klartext und dann, wenn jetzt Groß- oder Kleinbuchstaben sind, sie sieht, ich kenne das Passwort sozusagen. Ne?
Ja, aber der Faktor ist eben schlecht. Ja. Der zweite.
Ja. Der ist manipulierbar.
Ja, natürlich. Ja, oder es ist
einfach nicht. Ja, die Frage ist, können sich die einfach irgendeinen Kunden raussuchen und das Kundenpasswort auslesen? Ne?
Ja.
Ja, das ist eine gute Frage. Wie funktionieren die internen? Ne?
Aber wie auch immer, die Geschichte ist einfach die, dass dieses Passwort irgendwo als Klartext einmal aufscheinen muss.
Unsalted. Unhashed.
Ja, einfach als Klartext, wie auch immer. Und das ist halt schon einmal, ja. Gut,
Aber es ist ein vierstelliger PIN normalerweise, oder? Bei den vielen Leuten das Kundenpasswort.
Nein, bei mir ist es schon.
Bei mir ist es mittlerweile auch schon Text kombiniert mit Dings, aber ich weiß nur von Arbeitskollegen, die verwenden praktisch alle den PIN, den sie für ein SIM verwenden, als Kundenkennwort.
Zum Beispiel. Und für die Bankomatkarte.
Für die Bankomatkarte, genau.
Der Einfachheit halber.
Es ist immer das Geburtstag, nicht? 12. März.
Ach 2004. Ja,
war das? 1, 2, 3. Achso, nein.
Welcher Minister war das, der den Türcode eingeben hat?
Im ORF.
Im ORF.
War das der Fassmann?
Nein. Nein, wie heißt
der? Ich kenne sie noch immer nicht. Ich kenne gar keinen Minister, glaube ich.
Ich kenne nur einen und den morgen nicht kennen.
Aber wie heißt der Lörgel? Lörg? Ich weiß es
nicht. Jörg?
Oder was? Nein, Jörgel? Nein, ich weiß es nicht. Wurscht.
Ja, ein Minister.
Ein Minister. ja. gut. Was haben wir noch? Da bin ich. Mir ist eh schon vor Monaten, bin ich in eine... Ich sag mal so, es war irgendwie ein Kommentar in einem Projektmanagementsystem, bla bla bla, oder war sogar eine Aufgabe und ich musste das nicht machen, aber war halt zugeteilt, dass die Informationen auch bekommen. Und da ging es darum, um relative und absolute Pfade im Web. Und die Aufgabe hat geheißen, unbedingt relativ, also das CMS muss es unterstützen, dass man relative Pfade angeben kann. Also zur Verlinkung.
Mhm.
Was prinzipiell für ein CMS schlecht ist. Weil wenn ich dann quasi die Seite im Navigationsbaum verschiebe, muss ich immer zuerst den Kontext von der alten Seite nehmen und müsste dann relative Pfade umschreiben, keine Ahnung was. So. Habe ich geschrieben, nein, bitte nicht. Bitte keine relativen Pfade erlauben. Was ich aber dann draufgekommen bin, da wurde dann ein bisschen herumdiskutiert in dem Tool, also im Projektmanagement-Tool, dass der Aufgabensteller der Meinung war, dass relative Pfade Pfade sind, wo die Domain nicht vorkommt. Also quasi wo das Protokoll, also HTTP oder HTTPS. Also
der URI ist nicht dabei, der Locator ist nicht dabei, aber der Rest ist relativ.
Genau.
Okay, das ist ein
Missverständnis. Also quasi Domain-relativ, also, sage ich jetzt mal.
Mhm. Wobei, der Server stimmt in dem Sinne.
Naja,
ja, auch nicht.
Auch nicht. Blödsinn,
nein, dann bin ich ja schon am Server. Ja, gut, aber zum Pfad gehört der URI dazu, ne?
Naja, wenn ich intern verlinke, nicht.
Na dann nicht, na klar.
Genau, aber darum ging es ja.
Root und fertig.
Genau, genau. Und er war, derjenige war aber der Meinung, auch wenn es nur mit Slash anfängt, ist es schon ein relativer, weil eben die Domain nicht dabei steht.
Aha, okay, ja, da gibt es Bücher dafür.
Ja, ich habe dann versucht, auf Google oder wo auch immer halt zu suchen und du findest urviele sogenannte SEO-Blogs, wo das auch so drinnen steht.
Und hat das Wahrheitsgehalt gerade im SEO-Bereich?
Nein, mittlerweile gibt es, da ist das Problem, dass es anscheinend so schlechte Bots gibt, die einfach relative Pfade sehr schlecht auflösen können.
Okay.
Also sobald dann nicht quasi https://domain/irgendwas steht, sind sie komplett überfordert, irgendwie zu sagen, okay, ich bin jetzt auf der Seite mit der URL und wenn ich quasi einen Pfad finde oder einen Link finde.
Wurscht, ob relativ oder absolut im eigentlichen Sinn.
Genau. Ja. Finden sie dann wenn sie quasi den Link klicken, also die Bots, sage ich jetzt mal, oder halt den Link nachverfolgen, finden sie die Seite auf einmal nicht, weil sie anscheinend schlecht programmiert sind.
Mhm.
Das ist jetzt meine blöde Erklärung. Mhm. Ja. So steht es auch teilweise auf so einschlägigen Blog-Einträgen. Ja. Mhm. Mittlerweile, ich hab die Woche nochmal, wollte es nochmal kurz überprüfen und finde jetzt eigentlich hauptsächlich nur noch Einträge, die, ob sie jetzt neuer oder älter sind, habe ich jetzt nicht überprüft, wo sie wirklich unterscheiden, okay, ist das auf eine Domain spezifisch, relativ oder absolut, oder ist es wirklich seitenübergreifend, also Web-Domain-übergreifend. Ne? Aber war lustig, weil auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass ein absoluter Pfad einfach immer nur ein Pfad ist, wo halt die Domain auch dabei steht. Ne?
Na, Wäre ich auch nicht gekommen.
Ja. Also.
Ja. Ja, absolut, musst du sofort erwischen. Ne? Da gibt es keine, also macht schon Sinn.
Was?
Na, da geht es nicht um sofort erwischen, sondern einfach, wie er zu dem Dokument, wo er drinsteht, ist.
Ja, das meine ich damit mit sofort erwischen. Also absoluter Pfad muss eindeutig sein und zwar, da muss der Server alles dabei hängen. Ne? Hm.
Naja, er fängt das ist einfach, ja absolut. Für mich ist absolut, es fängt einfach mit Slash an.
Genau, das ist ein absoluter
Pfad. Das ist ein absoluter
Pfad. Am Server.
Innerhalb der gleichen Domain, sage ich jetzt. Hm.
Und wenn man das dann so betrachtet, das Netz sozusagen als Allgemeinheit, ja, dann wird es absolut mit der
aber so an das habe ich nie, also das war mir nie so.
Und dem Protokoll.
Ja, selbst der relative Pfad ist relativ. Ne?
Was ist selbst
der absolut, was ein relativer Pfad ist. Geil, das war Meter, oder?
Na, wie auch immer. Meter. Es war irgendwie, ja, es hat sich dann das Missverständnis gelöst, aber am Anfang war ich total so, nein, bitte nicht. Ja.
Mhm.
Ich will kein Punkt oder was auch immer haben. Ne?
Das ist doch schön.
Das wäre aber eben der klassische unter Linux-File-System. Ne?
Ja, das ist im Web genauso. Mhm. Ja. Also von dem her macht es keinen Unterschied. Ja. Naja, gut. Ja, wollte ich nur kurz ansprechen, weil das ist mir letztens eben wieder eingefallen, dass mich das irgendwie genervt hat, kurzzeitig. Aber gut. So, YouTube.
Hm.
Nur ganz kurz. Wir dürfen ja mittlerweile live streamen, das tun wir jetzt gerade auch.
Hallo YouTube.
Hallo YouTube.
Mit ohne Video. Aber.
Mit ohne in dem Fall.
Mit Standbild halt. Ja. Und bin jetzt gerade dabei, eben den IT-Keller YouTube-Channel zu befüllen. Und habe jetzt schon die ersten 14 Episoden hochgeladen. Mit Hintergrundbild, mit Waveform, also da bewegt sich auch was und keine Ahnung was und ein bisschen Text drüber gelegt, also halt Episodennummer und Titel und mache das Ganze mit FFmpeg. Was sehr lustig ist, weil ich mich zum ersten Mal mit den Filtern von FFmpeg auseinandergesetzt habe. Und das ist sehr lustig, weil es überraschend gut funktioniert.
Mhm.
Habe dafür aber die neueste Version von FFmpeg kompilieren müssen, weil das Ding halt dann so ziemlich alles kann, was halt so momentan möglich ist. Und FFmpeg kompilieren ist einfach immer zart. Du brauchst 5000 Libraries und keine Ahnung, was, ist einfach wirklich mühsam. Aber schlussendlich hat es funktioniert. Das Lustige ist, womit ich jetzt noch ein bisschen Probleme habe, wenn ich zum Beispiel im Titel von der Episode irgendwelche lustigen Zeichen habe, wie ein Apostroph oder ein Rufzeichen. Reicht auch schon. Weil ich rufe das Ganze über die Command Line auf.
Mhm.
Und bin in dem Fall halt in der Bash drin und sobald da ein Rufzeichen vorkommt, denkt sie die Bash, Rufzeichen gehört mir.
Escape.
Und ein Apostroph-Escapen ist total lustig, weil du brauchst irgendwie ein Apostroph vor dem Apostroph und noch irgendwas. Ich habe es aufgeschrieben, ich weiß es nicht auswendig, aber bis ich da drauf gekommen bin, habe ich ewig und drei Tage gebraucht. Das ist mir noch nie passiert.
Besser als einfach vergeben.
War. Ja, nein, genau. Keine Apostrophe mehr.
8.3.
8.3, genau. Ja, wollte ich nur kurz erwähnen. Auf alle Fälle werde ich YouTube jetzt so sukzessive mit allen Episoden füllen.
Das ist gut.
Ja, schauen wir mal.
Das heißt, es fehlen ja noch 20 eigentlich, ne?
Es fehlt mit der dann noch 20, ja, genau.
Mhm. Wie lange brauchst du denn zum Transkodieren? Eigentlich rendern.
Zum Rendern, ja. Doppelt so lang, wie die Episode dauert. Okay. Weil ich mache das auf einem Quad-Core uralt Xeon.
Na, aber das ist eh schon recht flink, ne? 1-2.
Ja, aber bei einer 3-Stunden-Episode sind es halt trotzdem 6 Stunden.
du renderst das dann so quasi, du renderst ein Full-HD-Video raus?
Ein 720p.
720,
ja. Okay. Ja. Weil da kommen dann so lustige 2-Gig-Files raus.
Mhm.
Ja.
Wirklich?
Mhm.
Aber FFmpeg ist echt ein sehr, sehr geniales Tool.
Ich liebe es heiß.
Aber
ich
also du kannst da zum Beispiel eben Nvidia oder AT-Karten dazu ziehen, dass sie mitarbeiten bei den ganzen Dingen, also beim Transkodieren und so.
Aber
ist echt hervorragend. Auf guten, performanten Maschinen raucht es an.
Ja. Aber sagt, können das die neuen Codecs nicht schon erkennen, dass da quasi nur fast ein Standbild ist?
Naja, nein, die Waveform ist kein Standbild.
Ja, aber das ist nur ein kleiner Teil im Bild, der sich bewegt.
Ja, trotzdem. Nein, weil ich mache kein Two-Pass oder sonst irgendwas. Das heißt, spielt das 1 zu 1, er holt sich quasi das MP3, das bekommt er übergeben, spielt quasi mehr oder weniger das MP3 ab, macht dazu die Waveform und legt das einfach drüber. Das heißt, er weiß noch nicht, wie das wirklich ausschaut. Ja. Ich könnte es natürlich dann nochmal durchschleifen, dann könnte er sich das Video anschauen.
Testen wir das nächste Woche mal auf den Number Cruncher. Auf den Number Cruncher, ja. Weil das würde mich echt interessieren, was man da für Performance zusammenkriegt. Bei 8K-Videos haben wir nie Realtime gehabt. Also gegen 23,97 gegen 25 Frames.
Ja. Boah, für 8K. Aha.
Ja. Also es war 360 Grad
Video. Ja, mir ist das Ladler, habe ich
gekocht. Was ist das für eine potente Maschine?
Ja, es ist eine recht lustige Maschine. Das ist eine Fujitsu Workstation, eine C47.
Okay.
Mit 128 GB RAM und einer M2 Temporary und einer normalen SSD zum Starten.
Okay, also und GPU-technisch hängt da was drin?
Ja, AT-Karten. Schlag mir tot, was für eine.
Es muss irgendwas Geniales
sein. Ist recht. Ich kann einen Einkaufspreis sagen. Und der war 800 Euro ex.
Ja, aber das ist
also,
ja
wegen das heißt, den ganzen Kryptomeinen. Es ist nicht für Kryptomeinen. In Wirklichkeit ist es, wir verwenden das für Untergrundsimulationen. Also, es kommt von irgendeiner holländischen Universität, von einem Spin-off. Und da kannst du eben Sand mit Wasser ausrechnen,
also,
was passiert, wenn du oben ein Stockhaus draufstellst, was passiert, wenn zu wenig, keine Ahnung, Eisen im Beton ist, wie knickt das, wie bricht das. Mhm. Und ist ziemlich gut in der Voraussage.
Ich war jetzt bei Underground-Simulationen ganz woanders.
Ja,
tja.
Könnte man auch ausprobieren. Sand.
Ja, ja, geht sicher auch gut. Ja. Sehr fein.
Ja, ich mache jetzt einfach die zwei Themen fertig, die ich da noch habe, und dann müssen wir uns eh was überlegen.
Okay, ja,
ja.
Dann freies Reden.
Piwik hat sich umbenannt in Matomo.
Noch einmal.
Piwik.
Ah, ja.
Ich glaube, das Analytics, Open Source Analytics Tool, also Webstatistik, bla, hat sich umbenannt in Matomo.
Mhm.
Weil?
Weil es anscheinend andere Produkte gibt, die auch Piwik heißen.
Okay. Also jetzt nichts irgendwie grundlegende Veränderung.
Nein, es hat sich nur der Name geändert und der Name ist japanisch und heißt Ehrlichkeit, also Honesty.
Mhm.
Ja. Ich erwähne es nur deshalb, weil ich bin mit dem Piwik so oder mit dem Matomo so unzufrieden. ich verstehe, also ich habe da teilweise Sachen drinnen stehen, wo ich mir denke, wo oder das her? Der zeigt mir an, dass IT-Keller einen Link auf ORF.at hat. Und nämlich nur einer bis jetzt hat diesen Link geklickt. Ich glaube, dass der irgendwie den Referrer falsch auswertet teilweise. Oder
kann schon sein.
Obwohl, ich weiß es nicht. Das ist total seltsam.
Das ist interessant, ja.
Ja, schau mal durch. Vielleicht gibt es irgendwo einen.
Es gibt auf ORF.at leider keine Suche. Und Google findet nichts.
Nix. Und umgekehrt, dass du irgendwo nochmal einen Link gesetzt hast und dass er den vorher schon ausgehört hat?
Nö. Aber.
Wo lässt es laufen? Auf der IT-Keller-Seite?
Ja, auf der IT-Keller-Seite. Ich weiß nicht, das ist irgendwie, also, falls jemand ein anderes Tool kennt, bitte kurz schreiben.
Es gibt da ein großes Tool.
Wenn es jetzt Google Analytics.
Ich habe heute ein bisschen Zeit damit verbracht. Weil ich bei einigen Webseiten so quasi die Anonymisierung der IP-Adressen eingeschalten habe.
Mhm. Ist das nicht von Haus aus eingeschalten?
Na. Also du musst beim Einbinden von Google Analytics musst du ihm so quasi
beim Einbinden.
Also wirklich
das kann ich nicht auf das in den Einstellungen in Google Analytics
machen. Nein, du musst das wirklich beim Einbinden machen. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die IP-Adresse gar nicht erst hingeschickt wird. Ja.
Ah, okay.
Und deswegen musst du es beim Einbinden machen. Also es muss wirklich das lokale Skript muss schon die Anonymisierung vornehmen.
Also du schickst einfach die IP-Adresse nicht mit.
Ja, beziehungsweise halt geschreddert.
Ja, ja.
Gekürzt, dass es einfach, dass sie dich nicht so genau targeten können, ja.
Okay.
Ja. Da auch eine Frage dazu. Wie steht ihr da dazu zum Thema DSGVO, Google Analytics, IP-Adressen, sonstige? Oder was muss man heute bei kleinen Webseiten, ja, also die 0815 Webseite mit Kontaktformular und Google Analytics vielleicht, was muss man da tun? Wann bist du da safe? Ohne jetzt den Ausreißer, den Österreich gerade vorhat.
Na, vorhat, der ist schon durch.
Oder schon durch ist.
Ja, naja, ja.
Und bald wieder fällt.
Ja, das werden wir noch sehen, ob das bald wieder fällt. Aber
gemeinsam in Rauch nicht verboten.
Prinzipiell ist einmal wichtig, Information. Es kommt eine gewisse Informationspflicht. Ja, das ist, du musst angeben, was passiert mit den Daten, wenn sich da jemand einträgt. Mhm. Wohin werden sie geschickt, wenn sie irgendwo hingeschickt werden. Dann musst du eigentlich darauf achten, brauchst du die Infos wirklich?
Mhm.
Ja, also beim Newsletter war das irgendwie sinnvoll, nur zwingend die E-Mail-Adresse, weil alles andere brauchst du für einen Newsletter eigentlich nicht.
Ja, du kannst vielleicht noch den Namen verlangen und dazu schreiben, man will ja höflich sein und bei Namen anreden.
Ja, aber ich glaube, aber das halte ich auch schon für schwierig.
Hm.
Aber das ist jetzt nur meine Meinung.
Ja.
Wie gesagt, Informationspflicht ist ganz wichtig. Wenn du einen Datenschutzbeauftragten hast, musst du auch angeben, wie man den kontaktieren kann.
Mhm.
Also du musst nicht mal einen Namen angeben, halt aber eine E-Mail-Adresse. Dann welche Datenschutzbehörde für dich zuständig ist. Das wäre halt in dem Fall die österreichische. Und was weiß ich, alles mögliche. Also Informationspflicht ist sehr wichtig.
Mhm.
Und dann musst du halt schauen, was du mit den Daten tust. Das musst du vorher sowieso sagen, was damit passiert. Und du musst sicherstellen, dass sie abgesichert irgendwo gespeichert werden. Du musst sicherstellen können, dass du sie wieder rausholen kannst.
Ja klar, so aber das betrifft mich ja nur, wenn ich wirklich irgendwelche Formulare habe, irgendwas, wo ich anfange, Daten zu sammeln. Oder?
Im Prinzip alles, was über Adresse und Namen rausgeht, oder?
Nein, Moment, das hat damit nicht mal was zu tun, wenn du einen Ordner mit Papier hast, und da drinnen was auch immer einlegst und du kannst, da gibt es auch wieder unterschiedliche Auffassungen, aber du kannst da irgendwie gezielt suchen. Sprich,
es gibt ein gemeinsames Thema zum Beispiel, also du hast deine Box, die drauf steht, Rechnungen, dann ist das ein gemeinsamer Datenstand, das gilt schon.
Ja, da gehen die Meinungen auch auseinander, weil wenn du quasi einen Karton hast, wo drauf steht, Rechnungen.
Aber wir waren gerade noch bei Webseiten,
ja,
weil das interessiert mich halt wirklich konkret. Mhm. Ja, wie gesagt, angenommen, ich habe eine Seite, die einfach nur eine stinknormale Unternehmenswebseite.
Ja.
Ja, ich habe ein Kontaktformular.
Ja.
Ich habe vielleicht, keine Ahnung, irgendeinen Rückrufservice, wo ich meine Telefonnummer und meinen Namen angeben kann. Und ich habe einen Newsletter, den ich mit einer E-Mail-Adresse abonnieren kann. Ja. Dann habe ich ein CMS dahinter, das setzt vielleicht 3-4 betriebsrelevante Cookies und ich habe Google Analytics.
Ja.
Ja. Was muss ich tun?
Du brauchst einmal ein Verarbeitungsregister. Ja. Das heißt, je nachdem, da gibt es auch wieder verschiedene Auffassungen. Entweder du machst das nach Arbeitsbereichen oder nach Aufgaben. Ja, das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, ein Bereich ist Buchhaltung, sage ich jetzt mal. Ja. Den musst du da reinschreiben und dann musst du aufschreiben, welche Daten werden da drinnen gesammelt.
Mhm.
Personenbezogene.
Mhm.
Wurscht, ob Mitarbeiter oder Kunde oder was auch immer. Ne? Oder du machst das halt nach Anwendung. Ja? Anwendung heißt, du brauchst für die Buchhaltung 3 verschiedene Programme.
Mhm.
Dann müsstest du halt diese 3 verschiedenen Programme aufschreiben.
Jetzt wieder weg von der Website.
Ja.
Konkret untergeschnitten, das ist, was du lieferst, ist jetzt ziemlich Basisinformation, was das DSGVO macht. Aber für den Praktiker schlussendlich würde es so ausschauen. Also mir geht es
wirklich um den Praktiker,
dass du auf der Seite, wo du das Kontaktformular hast, musst du eine Möglichkeit haben, also musst du erstens einmal wie soll man sagen, da muss dann Art Disclaimer hinstellen.
Genau, da schreibe ich ein Disclaimer dazu, die Datenschutzbehörde
laut DSGVO mit den Daten,
genau.
Dankeschön. Du musst da gar nicht einmal notwendigerweise angeben, wem du jetzt als Verarbeiter hast, Google Analytics oder sowas. Allerdings für die Datenschutzbehörde musst du das sehr wohl führen. Auf der Webseite als Disclaimer brauchst du es nicht anfügen.
Doch, wenn du die Daten an Dritte weitergibst, schon.
Dann steht aber drin, dass ich sie an Dritte weitergebe. Ich muss nicht die Dritten aufführen.
Das weiß ich nicht.
Nein, musst nicht ausführen. Okay. Habe ich mir nachgeschaut. Okay. Also das ist nicht notwendig. Es steht nur drin, also prinzipiell würde der Disclaimer sowieso ausschauen, es kann nach bla 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 und verarbeitet werden. Also prinzipiell würde ein Disclaimer ganz einfach immer relativ schwammig halten, wie das DSGVO selber ist auch. Also das heißt, Daten können an Drittanbieter weitergegeben werden. Das musst jetzt, und unten wird das dann abgenickt.
Genau, das ist heißt, er willigt ja ein.
Er willigt ein, ne? Dass du es weitergibst. Wenn er sagt, ich willig da jetzt nicht ein, naja gut, kriegst du die Info nicht. Und wenn er sagt, ich willig deswegen nicht ein, weil du nicht sagst, an wen du es weitergibst, dann wirst du als Webseitenbetreiber natürlich das Interesse haben, den trotzdem wieder reinzukriegen und wirst das dann anführen anfangen. Das steht dir frei, das zu machen, musst du aber nicht. Du musst nur angeben, was du tust mit den Daten. Mit wem du es tust. Du musst nur intern musst selber darauf achten, dass derjenige, mit dem du zusammenarbeitest, der auch die DSGVO beachtet.
Genau.
Sonst darfst du nicht beschäftigen.
In Wahrheit müsstest du einen Verarbeitungsvertrag
Genau.
haben. Ja. Den hast du mit Google Analytics im Prinzip ja.
Ja, natürlich.
Weil du hast dir irgendwann einmal da ein Opt-in oder Login oder was auch immer erzeugt, wo du dich sagst,
ja.
Ich meine, Google muss danach ziehen, muss jetzt sozusagen
bevor
machen es eh schon. Ja. Also die sagen, ja, wenn du weiter das betreiben willst, das Service, dann musst du jetzt dem zustimmen und ich bin dein Datenverarbeiter oder einer deiner Auftragsverarbeiter.
Ja. Hast bei Google ist halt das Problem, dass du den Vertrag nicht bestimmen kannst. Ne?
Genau. Ja, klar.
Ja. Ja. Okay.
Und das wäre es dann eigentlich. Also du musst einen ordentlichen Disclaimer haben, wo wirklich diese Punkte aufgeführt sind, wo was du mit den Daten vorhast, was du damit machen wirst. Und es ist kein Fehler, wenn du drauf schreibst, du hast sie wieder löscht und seine Sachen.
Genau.
Und zusätzlich würde ich dir empfehlen, die Serverlogs auf 6 Monate runterzudrehen.
Ja, ich habe es bei mir auf 2 Wochen.
Ja, reicht normalerweise
ja.
Weil es ist Zeit zum Reagieren, wenn wirklich was los ist und dann auch weg mit dem Schamott.
Genau. Ich habe auch interessante Mails bekommen von Providern, die geschrieben haben, also quasi wegen der DSGVO, drehen sie jetzt einmal die ganzen Access-Logs und Server-Logs ab.
Mhm.
Ja, und so quasi, ich kann die dann so quasi manuell wieder aktivieren, wenn ich das denn will.
Okay. Ja. Ja, damit übergeben sie es in deine Verantwortung.
Genau, sie geben sie meine Verantwortung, sie drehen einfach alles mal ab, was sie mitloggen.
Mhm. Ja. Ja.
Das entspricht auch im Prinzip dieser Intention vom DSGVO, dass du wirklich zustimmen musst.
Ja, ja.
Weil damit hat das abgedreht, ist selbst aus dem Rennen und wenn du es wieder aufdrehst, dann wirklich.
Mhm. Mhm. Genau. Ja, sehr spannend.
Absolut, absolut.
Aber wie gesagt, in Österreich eh wurscht.
Ich hätte es anders verstanden, so quasi, dass nur irgendwie staatliche Dinge ausgenommen sind.
Ja, die sind prinzipiell von der Bestrafung ausgenommen.
Nein, das ist ja das Schärfste. Bestrafung ausgenommen, genau.
Ja. Und für die anderen ist es, gilt jetzt so, schauen wir mal. Also die WKO, ich war ganz happy drüber, dass es entschärft worden ist und dass diese ganzen Strafen zurückgenommen worden ist. Also
das ist eine Sauerei.
Ich unterstelle da wirklich schwerste Korruption im großen Maße.
Im großen Stil, ja natürlich.
Nämlich ganz einfach.
Ich meine, das Lustige zu dem Thema, die Ersten, die das irgendwie geschrieben haben, war Heise.
Ja, Sokolov und Freunde.
Ja.
Das ist echt arg.
Noch tragischer.
Mhm. Ja. Ja.
Ach so.
Es ist wirklich...
Total.
Es war wirklich lustiger in dem Moment. Ich sehe das auf Heise und denke mir, Alter, sofort einen Tweet rauslassen. Ja. Und während ich den Tweet rauslasse, kommt vom Stefan.
Ja.
Und von da.
Ja, aber also ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass sehr, sehr große Konzerne in Österreich schwer befordert sind mit der DSGVO-Umsetzung und da die richtigen Hebel halt
umgelegt haben. Ja, du musst halt intern extrem viel machen.
Na, die haben einfach seit Jahrzehnten keine Kontrolle mehr über die Excel-Sheets, die durchs Haus geschickt werden und an Partner geschickt werden.
Obwohl sie seit 2002 mit dem alten Datenschutzgesetz eigentlich auch verpflichtet
sind. Ja, oh, aber das ist ja wurscht.
Ganz ehrlich, es kommen jetzt die ganzen Newsletter, schicken jetzt auf einmal Opt-in-Links, wo du eh schon lange dabei bist. Weil sie auf einmal draufkommen, hoppala. Das hätte früher schon so nicht sein.
Ich habe ein schönes, ich habe mein Auto vor ein paar Monaten in die Werkstatt gestellt, zu einer neuen Werkstatt, zum, was weiß ich, zu einem VW-Händler, also zu einem wirklich großen, ja, und habe was richten lassen und habe letzte Woche einen Newsletter bekommen. Also ich bin dort hingegangen, habe das richten lassen, habe bezahlt, ja, und kriege
einen
Newsletter.
Hast du deine Mailadresse angegeben oder haben sie dich
gegoogelt? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht.
Ja,
genau.
Das ist jetzt zum Benachrichtigen, wenn das Auto fertig ist.
Genau, so irgendwo ja, Blödsinn. Genau, ja. Ja. Und das Schöne ist, ich habe nur Antworten gedrückt, habe geschrieben DSGVO und auf Senden. Zurückgekommen ist ein zweiseitiges Mail und sie bitten um Entschuldigung und dass sowas passieren kann und überhaupt und ich möchte doch bitte alle meine Daten ihnen schicken, damit sie mich überall aus allen Listen löschen können. Und wie das denn passiert ist, das ist total unangenehm.
Ja.
Also ich glaube, es schwitzen einige.
Es schwitzen alle.
Ja.
Nachvollziehbar, weil 4% vom weltweiten Umsatz, das ist bei gewissen Hüten einfach ordentlich viel Geld. Ne?
Ja,
und das heißt noch lange nicht, dass die einen Gewinn machen.
Ja, aber wie scheiße ist Österreich, ja, und unsere Regierung, dass wir jetzt den Leuten irgendwie das berechtigte Schwitzen so quasi wieder abnehmen.
Das ist die österreichische Lösung. Das ist das mit dem gleichen Rauchverbot. Und wen schützen die DSGVO? Uns. Und
ja,
das Individuum, natürliche Person.
Ja, aber wieso sind wir das so unfähig?
Ich sage jetzt einfach mal wirklich bewusst, absichtlich in dieser Grobheit. Wir werden gefickt mit dem. Wir werden wirklich gefickt mit dem. Weil in Österreich kannst du nicht einmal mehr gegen Facebook klagen aufgrund dieses Geschichtels. Du kannst nicht gegen, du öffnest denen Tür und Tor. Also Elga ist tot, das ist ein Todesschuss.
Ja, ich meine, Elga ist sowieso ein anderes Thema. Ich habe da jetzt einmal reingeschaut, weil ich habe mich noch nicht abgemeldet. Da steht nichts drin.
Ja, warst du noch nicht beim Arzt?
Doch.
Dann hast du beim Arzt nicht angegeben, dass du deine Befunde im Elga haben willst.
Das muss ich nämlich machen.
Da fragen sie dir entweder gezielt danach. Ich habe in Summe jetzt 4 Befunde drinnen stehen oder so irgendwas. Ja. Und da ist, ich kann mich wirklich explizit erinnern an den Moment, wo ich gefragt wurde, ob ich im Elga mitmachen will. Ne? Und ich
beim gedacht, Arzt?
Beim Arzt, beim GDA oder sowas nennen sie das dann irgendwie. Also keine Ahnung, Dienstleister oder was auch immer die Abkürzung heißt. Ne? Ich bin beim einen Arzt explizit gefragt worden und ich bin beim WGK, also beim Wiener Gebietskrankenkassen Ambulatorium, wo ich einen Bluttest machen habe lassen, bin ich auch explizit gefragt worden, ob ich das im Elga haben wollte.
Hast du aber Glück gehabt.
Das Witzige war ja, dass die Dame am Schalter, die mir das ausgehändigt hat, die Befunde, na, wenn Sie das wollen, kennen Sie Elga? Und ich sage, ja, sag mal was. Ja. Und sie sagt, na, wenn Sie wollen, ich kann Sie gleich informieren, das ist das. Und die hat wirklich wie ein Maschinengewehr drauf losgeredet, hat mir erklärt, was damit ist, wie das funktioniert, was das da dahinter ist. Und dann habe ich kurz gesagt, ja, ich habe einmal bei einer Softwarefirma gearbeitet, die da zugetragen hat. Ich weiß, was es ist. Machen. Schreiben Sie einfach hier.
Ja, gut, ich habe genau.
Na, ja, müssen Sie schreiben. Okay, passt, unterschrieben.
Ich habe genau das Gegenteil. Ich war vor längerem mal beim Arzt. Und die Sprechstundenhilfe quasi klopft mich da rein, ja. Und ich sage dann, ja, aber bitte auf die Wiener Gebietskrankenkasse, ja, weil ich die SVA auch noch habe. Ja. Sagt, ui, das ist jetzt zu spät. Das kann es jetzt nicht mehr ändern. Ja. Das kann es erst wieder in, keine Ahnung, ein paar Wochen oder Monaten umändern.
Was?
Ja. Wenn der Arzt so quasi mit, keine Ahnung, eCard Magic Software die Versicherung festlegt, dann ist das so.
Okay.
Ja. Bei dem Arzt für längere Zeit.
Ja. Ja, schräg. Aber auf jeden Fall, ja. Prinzipiell ist Elga keine schlechte Geschichte. Weil wenn ich meine Blutbefunde von vor 2 Monaten habe und zum nächsten Arzt muss und der fragt wieder Blutbefunde an, ja, dann hat das sich schon da
ja,
schon.
Ja. Ja.
Oder auch für die Anamnese, also für die Krankengeschichte, ist das eine super Sache. Ja.
Absolut, gebe ich dir auch vollkommen recht.
Nur jetzt haben sie einen Todesstoß versetzt. Das ist einfach
schlimm finde ich nur, dass sie beschlossen haben, dass die Daten weitergegeben werden dürfen.
Ja.
Das
es steht ich, nicht, nicht drinnen, wie sie es anonymisieren wollen.
Na,
es steht auch gar nicht dabei, dass es anonymisiert wird.
Oh ja, ich glaube.
Das ist nur bei den Sprüchen der Politiker.
Ah, okay.
Aber selbst im Dings steht da gar nichts. Entschuldigung, wie heißt sie? Die andere Ministerin.
Wir kennen keine Namen.
Minister, keine Namen.
Ja, genau.
Die Ministerin, keine Namen, zuständig für Gesundheitswesen, die ja diesen im Liegen umgefallen ist. Ne?
Ja. ich glaube, wir müssen uns gar nicht so an die Namen gewöhnen, deswegen.
Nein, ich hoffe auch, dass wir uns da nicht dran gewöhnen müssen an die Namen. Wenn dann, haben wir sie in 10 Jahren eh wieder. Dann halt im Standard-Live-Ticker vom Gericht. Ne?
Stimmt.
Ups. Um es mit dem Winkler in Kontext zu bringen, mit dem Josef Winkler, der auch sehr lustige Sachen gesagt hat bezüglich Politikern.
Gut. So.
Hast du noch ein Thema?
Ja, ich bin nur drüber gestolpert. Flickr tut sich jetzt mit SmackMack zusammen.
Zusammen
ist gut. Das ist SmackMack.
Die sind übernommen worden, oder? Also quasi.
Ja, ich habe, also Flickr hat mir eine E-Mail geschrieben, so sie gehen zu SmackMack.
Ja, ja, eh. Ja.
Was auch immer das heißt. Also.
Ja, freiwillig war das, glaube ich, nicht.
Nicht?
Na, wen hat Flickr jetzt zuletzt gehört? Nicht Yahoo. Yahoo war schon raus, oder?
Wirklich?
Ich glaube schon.
Ich habe keine Ahnung.
Oder hat es noch zu Yahoo gehört?
Ich glaube schon.
Ah, oh ja, es hat noch zu Yahoo gehört. Ja. Aber jetzt. Aber es ist halt nie wirklich in die Yahoo-Welt integriert worden. Ja.
Nein, das ist SmackMack, blöde Frage.
Irgend so ein Foto.
Auch sowas Flickr-mäßiges halt.
Ja, so, ja, so Stockfotos.
Stockfoto-Geschichte.
Ah, okay. Ja.
Ein Riesendrum Stockfoto-Service. Mhm. Ja. Eher im, glaube ich, günstigeren Segment. Aber ja.
Naja.
Ja, und sie wollen es wiederbeleben. Also.
Du, vielleicht.
Alles Gute dabei. Ich bin noch immer ein Flickr-User seit einer der ersten Stunden eigentlich. Verwende es jetzt nicht mehr wirklich so aktiv. Also in der Community schon lange nicht mehr. Aber wenn sie das hinkriegen, wäre nicht schlecht.
Mhm.
Mhm. Schauen wir mal.
Ja. Naja,
ja, apropos alte Internetriesen, Lycos hat jetzt gerade das E-Mail-Service abgedreht.
Ja.
Lycos hat, das waren doch die mit dem Hund, oder?
Ja, die mit dem schwarzen Hund.
Ja. Abdreht?
Naja, Abdreht, du kannst das, glaube ich, irgendwie premium-technisch noch weiter nutzen, aber ich glaube, es ist ein ziemlich sinkendes, löchriges Schiff.
Scheiße, meine ganze Geosichtiskommunikation läuft über Lycos.
Das könnte aber sogar wirklich wahr sein, ja. Auch bei mir. Die sind sicher noch verknüpft, die Konten.
Ja. Naja.
Ja. Habt ihr das Redesigns? Gibt es gerade viele? Irgendwie jeder macht ein Redesign. Spotify hat jetzt gerade angekündigt, dass sie ein komplettes Redesign machen in der App, wie auch immer. Aber das viel Wichtigere, habt ihr das Gmail-Redesign schon gesehen?
Ich habe es noch nicht angeschaut.
Auch noch nicht angeschaut.
Hui, na.
Schlimm, oder was?
Naja, also ich würde es mal trennen in zwei verschiedene Dinge. Das eine ist Funktion und das andere ist Optik. Mhm. Funktion haben sie echt coole Sachen mit reingepackt. Optik ist eher katastrophal.
Okay.
Also vor allem, ich verstehe es nicht ganz mit den ganzen Material Design, dass sie sich aufgebaut haben, dass sie sich da jetzt zum ersten Mal nicht mehr dran halten. Ja, also es schaut...
Okay.
Es ist fast alles weiß. Es ist wirklich eine fast rein weiße Seite. Und ein paar ganz hässliche Buttons und Knöpfe sind da drin.
Wirklich?
Ja, ganz seltsam. Aber ja, vielleicht gewöhnt man sich dran. Aber
ja, das Google so von der Grafik her noch nie die Stars waren. Das ist ja seit Beginn da eigentlich klar.
Sie waren, ich gebe dir vollkommen recht, sie waren ewig, ewig, ewig lang, haben sie das komplett vernachlässigt. Und dann ist Material Design gekommen und dann haben sie das Material Design umgesetzt in den unterschiedlichen Produkten und das war richtig, richtig gut.
Im Vergleich zu sich selbst, aber zu
anderen.
Wirklich habe ich ja nie gefunden, also im Vergleich zum Wettbewerb, so wie man das bei Google also überhaupt sagen kann.
Es hat einfach funktioniert. Es war einfach extrem, sie haben ein extrem funktionales Design. Mhm. Ja. Schau dir YouTube an, schau dir, keine Ahnung.
N-Curses.
Ja, genau.
Nein, das ist für Command Shell dieses Line-Graphics. Also Midnight Commander und sowas. Nein,
aber es ist simpel und funktionell. Mhm. Ja.
Und das meinte ich auch damit, das war gar nicht einmal so sarkastisch. Ja,
und das haben sie richtig gut hinbekommen und haben einen super Guide dazu gemacht. Und jetzt befürchte ich, dass sie es gerade ein bisschen verbocken. Aber vielleicht rudern sie da eh zurück. Mal schauen.
Keine Ahnung.
Hm.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, aber du kannst das einstellen. Das
ist online, oder?
Ja, ja, du kannst das einstellen.
Aber man muss sich dafür...
Es wird gerade ausgerollt. Okay. Ja. Okay. Aber du hast quasi rechts oben bei den Einstellungen hast du die Option Try New Look oder so irgendwie. Mhm. Und da kannst du es umstellen. Mhm. Ja, ich glaube, bei den ganzen Business-Kunden haben sie schon umgestellt. Ja. Mhm. Und für den Rest der Welt rollen sie es gerade so langsam aus.
Verstehe.
Ja. Ja. Ja, aber von den Funktionen echt nett, was da dazugekommen ist. Ja. Also du kannst extrem schnell deine Mailbox, also du hast extrem viele Shortcuts, um deine E-Mails, keine Ahnung, zu archivieren, als gelesen zu markieren. Du kannst dir in der Übersichtsseite, also quasi in der Inbox, kannst du deine Ansicht einstellen, dass du bei jedem Mail sofort alle Attachments quasi zum Klicken drinnen hast.
Wie ist das mit diesem Autolöschen? Hast du das angeschaut, dieses Feature?
Das habe ich mir noch nicht angeschaut, nein.
Okay, weil sie sagen ja, dass sie automatisch nach einer gewissen Zeit Mails löschen wollen oder sowas.
Wirklich?
Ja. Ja, und vor allem sie sagen dir auch, keine Ahnung, den Newsletter hast du schon länger nicht mehr gelesen, magst du ihn abbestellen.
Ach so.
Ja, und solche Dinge. Ja. Also das ist, oder... keine Ahnung, du hast ein Mail vergessen, da hast du ein paar Tagen, liegt da schon herum und du hast nicht geantwortet. Ja. Also funktionell echt, echt nett und vor allem auch Tasklisten-Integration, Kalender-Integration noch einmal feiner. Das ist richtig gut, aber eben designtechnisch bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich glaube, Material Design schaut immer eigentlich sehr nett aus, aber von der Funktion her bin ich mir nicht sicher oder von der Bedienung her, es verbergen sich manchmal Funktionen, die dir, es ist nicht intuitiv.
Das war nicht hundertprozentig. Ja. Ja, das stimmt schon. Und es kommt auch immer darauf an, wie ist das Material Design wirklich umgesetzt? Ja, Also gerade YouTube ist einfach, weil du es auch gerade offen hast, finde ich ein sehr gutes Beispiel für gelungenes und funktionierendes Material Design.
Also ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht, um zu wissen, wo muss ich hinklicken, um dort wieder, ich habe teilweise, ich war schon auf einer Unterseite, also gerade diese Einstellungen und keine Ahnung, hochladen und so, und habe mir gedacht, so, ich war gerade dort, wie bin ich dort hingekommen?
Okay.
Und habe dann herumgeklickt und keine Ahnung was. Ja. Und dann habe ich auf einmal zu meinem Kanal nicht mehr zurückgefunden.
Ja, du, ich war heute auch kurzfristig erschlagen im Google Analytics. Erschlagen. Ja.
Ich weiß nicht, wann haben sie das umgestellt? Ist eh noch nicht so lange
her. Ich habe seit ein paar Jahren nicht mehr offen gehabt, nicht wirklich. Ja.
Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde gesucht, um einen Zeitraum einzustellen. Ja.
Aber das Ding kann einfach so extrem viel. Ja, also das kann einfach deutlich mehr als viele Desktop-Anwendungen, die du hast. Ja. Und wenn du dann noch mehrere Konten drinnen hast und mehrere Webseiten und das ist einfach verrückt. Mhm. Ja. Und für das ist es eh recht übersichtlich. Nein, es hat mich wirklich erschlagen heute. Also ich habe mich überhaupt nicht mehr ausgekannt in dem Tool. Das ist nur was für extreme Power-User. Ja. Aber irgendwie auch zu Recht, ja, weil SEO ist heute ein Job. Ja,
ja,
dieses Stück Websoftware ist ihr Daily Business. Dann hat
irgendein Manager Zugang und will einfach nur geschwind wissen, wie oft ist das Video angeklickt worden.
Nein, eben nicht. Der kriegt seine Reports am Tisch gelegt vom SEO-Menschen.
Ja, es kommt drauf an. Ja,
ja,
ja, es geht um Verkaufszahlen.
Wenn es einen SEO-Menschen gibt. Dann.
Ja, oder der richtet eine eigene View her für den Menschen.
Schon klar, das ist schon klar. Ja.
Und einfach nur die Zugriffszahlen auf eine kleine Website, da ist Google Analytics wahrscheinlich wirklich schon das falsche Tool. Ja,
ja, aber Fivik auch.
Ja, Webstart. Ich finde, wir sollten eine Initiative starten, um den Webseiten-Counter
schon, oder? Wieder zu beleben.
Ja. Das ist schon schön.
Ja, das ist eine gute Idee.
Vor allem, wenn du auf F5 drückst, das raufzählt.
Ja, und noch so mit so 7-Segment-Anzeigen so zusammengewürfelt halt. Ne? Das ist auch gut. Geschichte.
Ja. Ja. Ja, ob wir das hinkriegen.
Das könnte man als Gadget verkaufen, per USB anhängen, dass du es dann einfach so drüben siehst. Das ist so ein Counter irgendwo.
Zu dem Thema. Ich habe mich kurz mit Phantom.js auseinandergesetzt.
Da musst du mir auf die Sprünge helfen.
Und zwar ist das ein Insert Node-Ding. das quasi eine WebKit-Engine implementiert hat.
Mhm.
Und du kannst damit quasi Webseiten abrufen am Server und halt Screenshots erstellen, das ist so die...
Ah ja, ja. Okay.
Und dann gibt es, das habe ich jetzt leider vergessen, wie das heißt, das setzt auf PhantomJS auf und da kannst du wirklich in JavaScript serverseitig programmieren, eine Webseite zu bedienen. Das heißt, du kannst dir, bekommst das gesamte DOM,
mhm,
und kannst sagen, okay, dieses Element will ich jetzt klicken.
Okay, das ist spannend für irgendwelche Tests.
Für Tests,
für genau. Automatisierte Tests. Genau.
Mhm. Oder Umfragen fälschen.
Oder Umfragen fälschen, ja, ja. Es hat, alles hat eine dunkle Seite.
Ja, genau. Ja. Nein, aber ja.
Mhm.
Wirklich ein cooles Ding. Und ja, und dann habe ich noch Tor ausprobiert auf dem Server.
Mhm.
Weil diese blöde Umfragen-Webseite.
Achso, du wolltest keine Webseiten testen.
Nein, es hat mich nur interessiert. Ja, also ja. Ich weiß nicht, ich hab vielleicht 20 Requests abgesetzt, also ich habe 20 Mal gewotet. Ja. Und die speichern halt für einen Tag deine IP-Adresse und am nächsten Tag darfst du dann wieder.
Gut.
Was natürlich in großen Unternehmen schwierig ist, weil die gehen alle mit einer IP-Adresse raus.
Klar.
So, und ja, und da gibt es dann das nette Tor. Und dann gibt es das nette Tool namens Torify. Und dann gibst du einen Torify und dann den eigentlichen Command, den du absetzen willst, halt mit PhantomJS zum Beispiel. Und auf einmal hast du eine andere IP. Weil du gehst halt übers Tor-Netzwerk dann raus aus dem Tor-Netzwerk ins Internet und bekommst halt nicht jedes Mal, du musst dann Torify anweisen, hol dir wieder eine neue App, also mach wieder eine andere Route. Ja, und funktioniert.
No.
Ja.
Praktisch.
Ja, so einfach ist das. Ja, wollte ich nur kurz.
Nein, es ist schön.
Ui, der Uli denkt schon, wie kann man das verhindern?
Nein. Wie kann man maximalen Umsatz damit erzielen?
Ach so.
Ah,
Werbung klicken.
Andere Richtung.
Was auch immer.
Ja.
Ja.
Na, Integrationstests zu verkaufen.
Oder ja, so. Ja, nein.
Das ist anstrengender.
Ja. Gut.
Mir ist nur eine Kleinigkeit eingefallen zur Netzfrequenz. Es ist total logisch, warum es runtergeht. Und zwar ganz einfach, du hast einen bestimmten, also einen ganzen Haufen Kraftwerke, die Generatoren laufen in dem Lastmittel, wo 50, also Lastmittel heißt, sprich gleiche Entnahme wie Erzeugung. Ne?
Ja.
Und jetzt hast du den Fall, dass du zum Beispiel mehr Strombedarf hast. Normalerweise schießen da innerhalb kürzester Zeit kalorische und was weiß ich was hoch. Aber bis das passiert, ist es so, dass die Generatoren, die ja mit einer nominalen Drehgeschwindigkeit laufen, abgebremst werden. Und dadurch fällt die Frequenz. Weil eine höhere Last ist auf den Generatoren, ja, genau. Und der bremst. Das ist so wie ein Wirbelstrombremsen zum Beispiel.
Mhm.
Bei einem Lastwagen oder irgendwas oder bei Straßenbahnen. Oder
kennt da jeder Wirbelstrombremsen beim Lastwagen?
Okay.
Ach, beim Zug.
Beim Zug.
Beim Zug.
Na, aber okay, Rekuperation ist in aller Munde mittlerweile. Ja, also sprich Energierückgewinnung durch Bremsen und so Sachen. Also in Wirklichkeit ist es ja, das Ganze. Ja.
Da kenne ich mich aus.
Genau. Ja. Und das arbeitet, das ist das gleiche Prinzip. Also die Generatoren werden sozusagen einfach gebremst durch die höhere Lastentnahme. Mhm. Und wenn jetzt eben das andere Kraftwerk nicht einspringt, dann sinkt die Frequenz langsam, aber immer mehr ab, weil halt einfach mehr Last auf allen anderen Generatoren liegt. Ne? Das ist der Grund, also ist der exakte Grund. Ne?
Mhm.
Normalerweise sehen die Leute in den Kraftwerken, okay, passt, ich habe jetzt diesen P-Statik irgendwie, Dingsbums hast der Faktor, der passt nicht, ich muss einschalten. Also läuft eh hochautomatisiert das Ganze, aber wenn ein Kraftwerk sagt, ich liefere nicht, dann hast du ein Problem. Weil das Zusammenschalten von allen möglichen Hütten über quer Europa, also je größer das Stromnetz wird, umso anfälliger ist es klarerweise. Ne?
Ja.
Es ist überhaupt ein Wunder, dass das alles funktioniert.
Also. Ja, ich glaube, da steckt ziemlich viel Hirnschmalz drin. Mhm.
Ja, Jahrhunderte. Ja. Also Jahrhunderte, vielleicht ein Jahrhundert,
ein
sagen wir so.
Jahrhundert vielleicht, ja.
Das reicht, ja. Ja, Wahnsinn.
Gut. Ich bin letztens kurz auf YouTube hängen geblieben, weil ich mich halt so viel mit YouTube auseinandergesetzt habe und habe mir so Game-Trailer und keine Ahnung was, so Vorstellungen von Alpha-Versionen.
So Let's Play-Geschichten?
Nein, einfach nur so kurz vorgestellt. Wir spielen halt einmal 10 Minuten und irgendwie der Entwickler plappert dazu, warum das so ist oder so. Mhm. Und bin jetzt hart am Überlegen, ob ich mir nicht doch eine Konsole zulege.
Oi, wofür denn?
Ich weiß es noch nicht. Ich würde gern wieder mal, ich habe, es ist schon ewig her, habe ich, wie hat das geheißen? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Irgend so ein Roleplaying-Game.
Ah, The Witcher hast du gespielt?
Nein.
Doch, hast du?
Nein.
Sicher?
The Witcher habe ich gespielt?
The Witcher hast du gespielt. Ja.
Okay.
Okay.
Ja, das mit dem Weißhaarigen.
Nein, das hat anders geheißen.
Es war The Witcher.
War das The
Witcher?
Hast du
gespielt, ganz sicher.
Ich weiß es nicht mehr.
Nein, ich bin mir gerade nicht sicher.
Ja. Entschuldigung, ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, ich war das nicht, also The Witcher,
glaube ich. Nein, das warst du warst nicht The Witcher. Nein.
Da gibt es so eine Trilogie, da gibt es mittlerweile, also damals gab es dann das dritte, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und sowas würde ich gern wieder mal spielen, warum auch immer. Ich will auch das Ganze nicht online und bla, interessiert mich
ja,
nicht.
Ja, aber der Punkt ist.
Ich will mit anderen Leuten nicht spielen.
Jetzt stell dir das Bild von ihm einfach in der Volksschule vor oder im Kindergarten.
Ich will mit den anderen Kindern nicht spielen. Ja. Gib sofort den Ball her.
Die sind so schmutzig.
Was hast du da an der Nase? Ich will mit dir nicht spielen.
Ja, das Problem ist, ich befürchte, die Chance, dass du enttäuscht wirst, die ist sehr hoch.
Ja, glaubst du?
Ja. Weil halt viele Spiele in den letzten Jahren so komplex geworden sind, ja, und sie so viele Features reingepackt haben, dass das wirklich auch nervig ist. Ja. Also ich habe meine PlayStation-Geschichte habe ich eh schon ausgerollt. Ja. Ja. Hier und da schaue ich jetzt wieder in den PlayStation Store, ja, und da, wo ich früher so quasi es kaum erwarten konnte und den Vollpreistitel am Tag 1 gekauft habe, ja, das ist komplett vorbei. Ich schaue jetzt nur noch in den Sonderangeboten, ja, ist da irgendein nettes kleines Jump and Run drinnen, wo ich nichts mehr verstehen muss, nichts kapieren muss, nichts mehr irgendwie lernen muss.
Ja, wo du zuerst mal Stunt-Tutorial durchmachen
musst. Ja, was heißt denn ein Stunt-Tutorial, wo ich meinen Charakter mal 8 Monate hochleveln muss oder so ein Scheiß. Ja. Und 400 Lootboxen brauche, damit ich irgendwie nicht mehr nackt durch die Gegend laufe. Ja, das ist nämlich die Wahrheit. Ja. Und ich will heute einfach ein Spiel, ja, drücke in die Hand, ich weiß, rechts ist das Ziel, links ist der Start und fertig. Mhm. Ja. Ja. Das ist,
ja,
vor allem das geht sich aus im Hirn neben all den anderen Dingen. Ja,
ja. Ja.
Das ist so ein bisschen mein Problem.
Ich habe mir angeschaut, Kingdom Come Deliverance.
Mhm.
Das ist irgendwie so eine Open-World-Mittelalter-Geschichte.
Sind sie alle.
Das sind sie mittlerweile RPG alle?
Open-World ist alles.
Okay. Ja, keine Ahnung.
Da habe ich letztens ein sehr interessantes YouTube-Video gesehen von einem Typen, der quasi darüber philosophiert und darüber erzählt, warum die Open-World-Games oder die Welten, die da geschaffen werden, warum die nicht öfter genutzt werden.
Okay.
Weil das ist ja total bescheuert, ja. Du beschäftigst, keine Ahnung, ein paar tausend Entwickler damit, 3 Jahre lang eine Welt zu erschaffen, ja, und dann nutzt du die nur einmal. Ja.
Ach so, für ein Spiel
jetzt. Für ein Spiel, ja. Und für die Fortsetzung von dem Spiel verwendest du die nicht mehr.
Wieso nicht?
Ja, das ist so. Ja. Es gibt ganz wenige Hersteller, die den riesengroßen Fehler gemacht haben, so quasi die Welt, die sie aufgebaut haben, für den nächsten Teil der Serie zu verwenden, und die sind total eingefahren damit. Ja? Weil sie einfach bei der Software was geändert hat, bei der Engine was geändert hat. Ach so, und das Asset, ja. die Assets umarbeiten, ja, ist so viel mehr Hacken, ja, als das ganze Ding einfach neu zu machen. Mhm. Ja?
Ja. Mir ist der Name jetzt eingefallen, was ich gespielt habe damals, Gothic.
Gothic, okay.
Und zwar Gothic 1 und Gothic 2. Mhm. Und dann gab es noch ein Dreier, aber das haben wir nicht mehr angeschaut. Mhm. Ja, Aber das war auch nur, weil ich eine Woche lang krank war und nicht wusste, was ich tun soll.
Eben, eben. Aber das sind die einzigen Momente, wo du heute irgendwie große Titel spielen kannst. Also entweder du bist Schüler, arbeitslos oder krank. Ja.
Ja.
Dann geht das noch.
Ja, ja.
Aber es ist schwierig.
Aber das kann, da gebe ich völlig recht. Also die Dinge sind so bloated, ja. Also sie sind so überladen.
Ja.
Wozu? Wirklich, wozu? Ist es klar, es gibt so eben die drei Zielgruppen, die du jetzt gerade genannt hast oder so irgendwas, ja.
Es gibt und ist noch klar, ein paar mehr, aber.
Die brauchen jeden Tag was Neues, ne?
Ja.
Für die ist es okay, ist super und alles drum und dran, aber.
Ja, die sind halt so quasi auf dem Level, ja. Die spielen solche Spiele und für diese Zielgruppe ist das ganz klar und die sind auch enttäuscht, wenn sie diese Tonne an Features nicht haben, ja. Also quasi was, die Open World, in der Open World kann ich nur 8 Tage in eine Richtung laufen, ist ja total langweilig.
Ja,
ja?
Ja, aber für das Chill und Command and Conquer ist alles vorbei, das will keiner mehr. Weil Command and Conquer, die 15 Maps kenne ich auswendig. Ja.
Ja, gut so.
Ja, deswegen spiele ich es ja gerne.
Ja, genau.
Aber das ist eine Generationsfrage, glaube ich.
Ja, mit Sicherheit auch.
Gar nicht so sehr, dass mit arbeitslosen auch. Schüler und so weiter, wobei Schüler ist dann eher schon eine Generationsfrage dann. Aber... Das ist echt ein bisschen eine Generationsfrage.
Ja.
Ich will das Spiel spielen, aber du saugst total in dem. Du bist wirklich schlecht. Na, ich bin überhaupt nicht schlecht. Ich bin ursuper. Ich habe da schon eine Version Dings durchgespielt. Auf was für ein Level? Rookie oder total Beginner? Ja, auf Rookie und Beginner. Ja, okay. Was zweimal ist das durchgespielt?
Nein, das deutsche und die englische Version.
mehr simple Games, das ist gut. Und deswegen geht es auch der Indie-Game-Szene recht gut.
Ja.
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 Die einfach nicht so quasi Feature-Creep sind und
ja. Pocket Chip ist jetzt tot anscheinend.
Wer? Nein.
Was ist tot?
Pocket Chip, letzte Folge, der Mario hat es vorgestellt. Die Firma, die dieses Ding herstellt, also quasi die Hardware macht, die dürften da, also auf Heise ist gestanden, dass ihnen ziemlich schlecht geht.
Ja. Schade. Hast du noch einen ergattern können?
Ich habe mir jetzt noch keinen geklickt, ehrlich gesagt. Ich habe es mal auf meinem Mac installiert.
Ja.
Weil da kann man es ja auch verwenden.
Mhm.
Und es gibt genug Sachen, du kannst das ganze Ding auf einem Raspberry Pi oder was auch
eben,
immer
auflaufen lassen. Das ist ja auch so ein bisschen ein Problem, die Konkurrenz ist einfach zu hoch.
Du musst die Hardware, also dieses Pocket Chip nicht kaufen, du kannst das, ja.
Okay.
Das ist wahrscheinlich das Problem.
Auch. Ja.
Ja, klar.
Weil auf dem Raspberry, du kriegst, beim Konrad kriegst du die fertigen, wo es den Joystick mit den den Daddle-Buttons noch dazu
hat, genau.
Aus den 80er Jahren oder so irgendwas und baust dir den Arcadi
was auch immer.
Auf Zack fertig, das dauert eine Viertelstunde und nächste SD-Karte, nächstes Spiel. Ne?
Ja, ja.
Und zum Entwickeln, wie gesagt, Raspberry gibt es eine Community, eine gescheit große und
Sachen. Also, wie gesagt, das Pico 8 ist ja nicht unbedingt auf diese.
Nein, ist ja nicht auf das Gerät gebunden.
Mhm. Genau.
Weil wir gerade bei YouTube waren, ich habe eine YouTube-Kanal-Empfehlung.
Ja.
Weil mir das irrsinnig viel Spaß gemacht hat und der Kanal hat jetzt irgendwie, glaube ich, 700 Follower.
IT-Keller?
700?
Er hat fast 700. Nein, Entschuldigung, ich habe mir verschaut.
Er hat 700.000.
Er hat 900.000 Follower. Das Video ist, glaube ich, 700 Mal
geklaut. Ah, okay, gut.
Nein, er hat fast 1 Million Follower und das zu Recht. Den Typen, der ist eh jeden schon untergekommen, wahrscheinlich, der ein bisschen auf YouTube unterwegs ist. Das ist der die Marble-Maschine gebaut hat. Kennst du das?
Nein.
Oh je.
Ich kenne nur Marble von Amiga.
Na, die also Marble-Maschine
auf Amiga.
Marble-Maschine ist aus Balsaholz gebaut mit kleinen schwarzen, kleinen silbrigen Metallkugeln.
Ich zeige sie dir.
Das ist in Wirklichkeit also ein mechanischer Synthesizer oder mechanische Musik. Anlage.
Genau, das Ding.
Okay. Das Ding, aber das hast du schon mal gesehen.
Ja, das habe ich schon mal gesehen.
Das hat jeder gesehen, ja.
Genau, das ist einfach so eine riesengroße Konstruktion, die in Wahrheit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 10 Instrumente beinhaltet und du kurbelst auf der Seite und das Ding wird hauptsächlich gespielt mit Stahlkugeln.
Ah ja, okay.
Ja? Ja, der ist total viral gegangen, war ein super Erfolg. Der hat auch eine Band und tritt auch tritt dem Ding auf. Ja. Okay. Ja, mit dem Ding halt nicht wirklich, weil das Ding ist halt hochempfindlich. Ja, das kannst du nicht in irgendwelche Tourboxen schmeißen und damit um die Welt touren. Und deswegen baut er jetzt gerade die Marble Machine 2.
In Software nach.
Auch, aber er baut sie auch in echt. Ja.
Ah, okay.
Und das Coole ist, auf seinem Channel, der heißt Wintergatan, weil er, glaube ich, aus Schweden kommt.
Ja.
Ich glaube, Schweden. Und da kann man alles quasi nachverfolgen. Ja, und,
also du kannst mitschauen, wie er das Ding baut.
Und er hat so quasi jeden Mittwoch kommt ein neues Video mit seinem Progress, was er gerade macht, was er gerade umbaut und so weiter und so fort. Und das ist so spannend und der Typ baut das alles, jetzt habe ich es leider nicht, nicht im Inventor, sondern in einer anderen Software von Autodesk, in der quasi ein bisschen einfacheren. Inventor ist die komplexe.
Tinker?
Naja, fast. Ja.
Fusion.
Ist es
Fusion 360 hier.
Ja, ich glaube, es ist Fusion. Mhm. Ja. Baut er das Ding? Ich
kenne das gar nicht einmal. Fusion, also noch nie gehört. Von Autodesk.
Von Autodesk.
Vergiss es wieder.
Okay. Also es gibt Fusion für quasi einfache 3D-Konstruktionen oder einfachere. Ja. Wobei du auch dort schon extreme Sachen machen kannst. Und Inventor ist dann für die wirklich hochkomplexen Dinge. Ja. Und der ist mittlerweile so weit, dass er Fusion so quasi an die Grenzen des Machbaren
bringt.
Gibt auch wirklich interessante Videos, wie er mit den Entwicklern von Fusion quasi spricht, zu dem Thema, zu den Problemen. Und das Coole ist, der zeigt wirklich alles, was er zeichnet, die ganzen Prototypen dazu und auch extrem viel über Musik und Musiktheorie und wie er das wirklich? Ganze so quasi quasi von der Software dann umsetzt auf echte Hardware. Okay, ja. Cool. Und es ist also für Technik- und konstruktionsbegeisterte Menschen, die auch gern Musik mögen, ist das ein Kanal, wo du picken bleibst über Stunden. Ja. Mhm. Weil der ist auch wirklich ein super sympathischer Typ. Also kann ich echt empfehlen.
Lustig.
Ja. Ja.
Was ich sehr witzig fände, wäre, wenn der Typ sich mit dem Konstrukteur von dem Strandbeast das wäre urlustig.
Ah, die passen recht gut zusammen, ja.
Die passen wirklich gut zusammen. Das sind
diese lustigen Roboter.
Selbstmaschinen, die sozusagen über Windradl anrennen, damit pumpt da irgendeine PET-Flasche eine 2-Litrige auf und dann geht das Ding einfach am Strand spazieren.
Ja. Aber ich sag dir, der ist nicht, der ist keinen Zentimeter weniger genial.
Deswegen meine ich, das wäre eine geniale Kombination, weil Strandbeast dann auch noch dazu irgendwie My Fair Lady runterspielen. Oder Bee Gees wegen Strand
halt. Ne? Er hat auch wirklich coole Tools, also mit CNC-Fräsen, mit, keine Ahnung, 3D-Druckern, mit Wasserstrahlschneidern und so weiter. Also du siehst wirklich, wirklich viele coole Dinge.
Ja, super.
Kann ich empfehlen. Und die Maschine ist schon sehr weit.
Ja. Cool.
Also.
Und die wird dann kleiner, damit er sie dann mitnehmen kann, oder was? Oder?
Vor allem, sie wird zerlegbar und deutlich stabiler.
Ah ja.
Ja. Also es ist auch viel aus Metall gebaut, ja, bei der neuen Maschine. Und ja, und halt viel mehr Instrumente drinnen.
Also wenn schon, denn schon.
Ne? Wenn schon, denn schon, ja. Also er ist auch wirklich so hart an der Grenze von dem Problem, so quasi, welches Feature stopfe ich da jetzt noch rein? Ja.
Lustig.
Ja, sehr witzig.
Lustig.
Heute hat er einen Durchbruch gehabt, jetzt kann er mit seinem neuen Kugel quasi Aufzug, mit seinem Stahlkugelaufzug kann er dann 250 Beats per Minute spielen. Oder so.
Was?
Ja, verrückt. Ja.
Weil wenn man sich die Konstruktion so ein bisschen anschaut und Musiksoftware, also Sequencer-Software im Hintergrund oder im Hinterkopf hat, genau gesagt, dann siehst du, wie er arbeitet. Ne? Ja. Weil die Stahlkugeln sind sozusagen einfach nur am Sequencer gewählten Punkte, wo, also du hast eine Taktvorgabe, keine Ahnung, der fährt eben mit, keine Ahnung, von so, wie langsam der fahren kann, von 50 ppm bis 250. Und jede Kugel kommt halt auf ein bestimmtes Instrument, ne?
Ja.
Und schlagt dort mehrere Kugeln, je Kanal. Also der wird wahrscheinlich, wenn du bei einer Gitarre 6 Saiten hast, dann wird er wahrscheinlich die 6 Kugeln, je Kugel einen Kugelkanal haben, sozusagen.
Ja.
Und dann irgendwo noch einmal was zum, keine Ahnung, zum Manipulieren, noch einen zusätzlichen oder irgendwas, ne?
Nein,
so wäre ein Sequencer, ein Drumcomputer.
Ja.
Boom.
Und
boom.
Das Interessante ist, er hat so quasi eben diese eine große Trommel, wo er so quasi das Musikstück quasi einlegt. Ja, also so quasi wie diese ganz kleinen,
wie Lochkarten bei den alten Pianos.
Ja, genau, das ist ja das Prinzip. Ja.
Oder Drehorgeln.
Eine Drehorgel.
Oder Drehorgel, ja.
Und ja, da hat er auch ein extrem geniales System gebaut, wo du so quasi. Wo es halt auch darum geht, so quasi während er live auf der Bühne steht, ja, braucht er so quasi die Helfer, die ihm das nächste Stück vorbereiten, ja, und so quasi in seine Platten, ja, die neuen Stifteln einsetzen, ja, und da denkt er halt auch dran, so quasi, da kann er Schablonen machen, ja, die legen es dann drüber, dann können Freiwillige aus dem Publikum können ihm die nächsten Musikstücke herrichten.
Okay.
Ja, und ja, auch mit den ganzen Takten und so weiter hat er halt verschiedene Systeme, dass er alle Musikgenres bedienen kann.
Mhm. Ja. Das ist cool, ja.
Wirklich, wirklich cool. Schaut sich das an.
Also keine DAW, sondern eine FM-AW, also Full Mechanical Audio Workstation.
Quasi, ja. Ja, wirklich total gut.
Noch was?
Noch was? Gute Frage. Ich glaube, zwei Dinge sind mir noch eingefallen.
Ja?
Aber die sind gerade weg.
Die sind gerade weg.
Weg.
Ja, ich hätte noch eine Kleinigkeit.
Ja, bitte.
Und zwar Fairphone. Ja? Schon mal wer gehört? Schon
ja,
mal
gibt's gesehen. Das noch immer?
Das gibt's noch immer. Es gibt ein Fairphone 2 mittlerweile.
Okay.
Und ein Chef wollte so ein Ding haben. Und ich habe das geordert vor 2 Monaten, das ist vor 2 Wochen dahergekommen.
Wie, du hast jetzt eins?
Wir haben im Betrieb haben ja. wir ein Fairphone. Ne? Und das ist höchst interessant. Also im ersten Moment, wo ich gesagt habe, er will das haben, gesagt, was willst du mit dem Schaße? Weil Problem ist halt, es fährt auf Android 6.
Mhm. Wirklich?
Ja, das ist ein bisschen zart, das ist wirklich ein bisschen sehr zart, weil da funktionieren gewisse Sachen, wie zum Beispiel Exchange-Server, funktionieren nach wie vor nicht.
Naja.
Das war ein altes Problem vom Sechser. Aber prinzipiell,
wertig
verarbeitet, schaut gut aus, und habe ich nicht verwendet.
Okay.
Habe ich nicht verwendet.
Also Outlook-App könnt's.
Mhm. Ja, ich weiß, ja. Das, und am Sechser auch schon nicht. Aber wie gesagt, ab dem 7er brauchst du es in Wirklichkeit eh nicht mehr. Es ist eigentlich relativ teuer, sagen wir es einmal so, wie es ist. Es kostet, glaube ich, knappe 600 oder irgendwas Euros. Mhm. Die Wartezeit, es war ja recht lustig, weil ich habe, wie ich es bestellt habe, am Tag davor haben sie geschrieben, sold out. Ne? Mhm. Nächster Batch in 1 bis 2, kann aber auch 3 Monate oder 5 Monate sein. Und so. Das ist sehr, sehr weich.
So eine Elon Musk'sche
Zeitangabe. Sehr flexibel. Aber schlussendlich war ich anscheinend unter den ersten 1000 Bestellern und habe knapp 3 Wochen später ein Mail gekriegt, ja, es kommt daher. Ich habe es noch nicht komplett zerlegt, also das auszutesten, dass man wirklich alles rausnehmen kann oder so, irgendwas habe ich nicht gemacht. Aber ich habe es mir zumindest einmal geöffnet angeschaut, also die Deckel alle runternehmen und so sagen. Das schaut okay aus, das ist wirklich in Ordnung. Es ist nicht gerade schwachbrüstig, also die Hardware, die verbaut ist, ist zeitgemäß, nennen wir es einmal einfach so. Jetzt natürlich keine Killer-Geschichte, aber nein, zeitgemäß. Nein. Aber wirklich zeitgemäß. Und das Coole ist, du siehst auf der, also wenn du den Rückendeckel, also den Akkudeckel, wie man so gern sagt, dazu runternimmst und reinschaust, dann ist halt sehr viele der Teile sind in transparentem Plastik ausgeführt, sodass du auch siehst, wo du hin musst und so Sachen. Und du kommst überall hin.
Mhm. Aber das ist ja so quasi nur das zweite Feature von dem Ding, dass es gut reparierbar ist.
Ja.
Das erste ist halt, dass es wirklich so quasi fair produziert wurde.
Ja,
ne?
Ja. Also sie achten darauf, dass jetzt zum Beispiel irgendwas einer Tantalmine irgendwo keine Ahnung, im Kongo daherkommt, wo die Kinder durch 50 Zentimeter dünne Schächte 100 Meter runterkraxeln und mit Glück am Abend wieder rausschaffen. Mhm. Auf das achten sie ja.
Ja.
Das war der Grund, der Chef, der das haben wollte, der ist da sehr bedacht. Das ist der Einzige, der die Stapelblattanlage beim Drucker benutzt, um die Rückseite zu bedrucken. Mhm. Wegen den Bäumen.
Ja.
Aber wie gesagt, so. Fairphone, interessante Sache, wenn man das Geld übrig hat. Mhm. Es ist ein bisschen dick.
Okay.
Es ist echt ein bisschen dick, aber es ist sehr leicht trotzdem. Also es ist, dadurch ist es halt fein, also das Gehäuse ist sehr, 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 wie soll ich das sagen, einfach übertrieben ausgebaut. Aber wenn es da runterfällt, geht es nicht ein, deswegen.
Okay.
Das ist schon einmal einfach ein Sturzschutz. Ne?
Ja. Ja.
Und da ist es besser als.
Wie groß ist das?
Vergleichsgröße, was ist das für ein Ding?
Ich habe keine. Also, was für ein
Modell? Telefon.
LG G6.
Der Schirm ist kleiner, die Außenabmessungen sind fast ident. Okay. In der Höhe ist es vielleicht einen halben Zentimeter kleiner.
Mhm. Okay.
Also irgendwo zwischen iPhone 6 und 6 Plus.
Ah, Retro, oh, okay.
Alter, bin ich Retro.
Ja. Lustig. Und was kostet das?
600 Euro.
Ah, 600
Euro. Das ist halt ein bisschen, ein bisschen heftiger Preis, aber auf der anderen Seite, ja.
Und wie viele Sachen sind fair gebaut? Also
praktisch alles.
Praktisch alles?
Praktisch alles. Also die achten wirklich drauf von Elektronikkomponenten.
Okay.
Auf Nachvollziehbarkeit und alles drum und dran. Sonst einfach die Webseiten mal anschauen,
ja.
Fairphone.
Ja.
Zu dem Thema habe ich auch noch eine Empfehlung. Ein eigentlich sehr kleiner YouTube-Kanal, nennt sich Strange Parts. Das ist ein Typ, der in Shenzhen lebt, in China.
Mhm.
Und ja, ein Techniker. Und der hat so lustige Projekte auf YouTube. Und letztendlich hat er so quasi versucht, ein Speicher-Upgrade in seinem iPhone zu machen. Ja? Also so quasi sein 16-Gig-iPhone auf ein, weiß ich nicht, 64-Gig oder 128-Gig-iPhone zu bringen. Scheiße, ist das spannend zuzuschauen.
Aber hat er es geschafft?
Er hat es geschafft.
Spoiler.
Er hat es geschafft, aber es war wirklich ein harter Weg. Ja? Aber das wirklich Geniale ist halt anscheinend dort, dass du dir so quasi die ganzen Platinen, die kannst du dir dort einfach um die Ecke kaufen.
Ja.
Ja. Mhm. Und der hat sich, um so quasi das ganze Umlöten und so weiter, um das hinzukriegen, hat er sich einfach sackelweise kaputte Testplatinen gekauft. Ja. Und hat wirklich der tagelang, du siehst ihn wirklich, du schaust ihn zu, wie der tagelang unter dem Mikroskop das Ding umlötet, um das hinzukriegen. Okay. Ja. Und dort kannst du dir auch die Geräte quasi kaufen, um so quasi den Speicherchip zu backuppen und wieder zurückzuspielen. Mhm. Dort kannst du dir so quasi die Halterungen kaufen, damit du den Speicherchip halt wirklich so quasi einlegen kannst, ja, und damit arbeiten kannst.
Mhm.
Ja. Strange Parts, wirklich cool.
Lustig.
Ja, also wirklich Insider mal in so quasi diese Mobile Manufacturing Szene in China.
Und viel mehr. Shenzhen ist ja praktisch die
Metropole.
Stadt. Wenn irgendein Einwohner von Shenzhen kein Techniker ist, dann ist irgendwas faul.
Mhm. Aber witzig.
Ja. Ist er grob.
Mir ist vorhin noch was eingefallen, und zwar hat mir mein Android-Phone gesagt so, hey, in 5 Tagen geht dein Flug nach San Diego. Willst du nicht Informationen drüber haben? Oder ein Hotel buchen?
Aha.
Ja.
Bringst du mal was mit?
Na, das Lustige ist, ich bekomme auf meiner Gmail-Adresse extrem viele E-Mails, die nicht für mich bestimmt sind.
Okay.
Vielleicht liegt es daran, dass ich eine relativ kurze Mailadresse habe.
Mhm.
Oder es verschreiben sich wirklich so viele Leute, ich weiß es nicht. Also teilweise habe ich da echt Sachen bekommen, wo ich mir gedacht habe, so irgendwelche Anmeldungen, so bitte bestätigen Sie jetzt Ihre Anmeldung.
Hast du einen Namensvetter?
Nein, das ist nicht nur einer, das dürften ganz viele sein. Vielleicht bedeutet mein Nachname in gewissen Ländern auch irgendwas, ich weiß es
nicht. Ich habe nämlich auch so ein Problem.
Und das ist echt arg.
Ja.
Auf der Gmail-Adresse?
Ja.
Org?
Nein.
Weil das, du fährst nicht nach San Diego auf der
Nein. Seite. Nein, ich hätte die Buchungsnummer und alles. Also.
Naja, dann
weiter. Nein, weißt du, was glaube ich?
Ja, aber es ist halt nicht von Wien weg, sondern von ich weiß nicht wo.
Wenn du die umbuchen kannst, ist scheißegal. Oder?
Nein, weißt du, was
Teil... Du darfst zweimal gratis umbuchen. Ja.
Weißt du, was Teil des Problems ist? Wir sind mit unserem Job und mit quasi in die Internetwelt, so wie wir uns bewegen, sind wir Early Adopters. Ja, und wir sind immer von Anfang an dabei. Ja, und wir haben bei den ganzen großen Mail-Diensten oder was auch immer, haben wir die wirklich guten Adressen und die wirklich guten Namen. Ich habe das Problem nämlich bei Gmail. Okay. Ja, also ich habe so quasi nachname@gmail.com.
Habe ich auch.
Ja.
Hm? Genau.
So, damit zeigst du mal allen irgendwie die lange Nase, die deinen Nachnamen tragen. Ja, du hast aber auch das Problem, dass du sehr schnell in irgendwelche Mailverteiler reinrutscht, ja, und liebe Grüße jetzt nach Deutschland an den Bernd, ja, okay, den ich nicht kenne, aber der ein ziemlich guter Fußballer anscheinend ist, und ich bin in hunderten scheiß Fußballverteilern drinnen in Deutschland. Ich wäre eingeladen auf irgendwelche Veranstaltungen, Preisverleihungen, Fußball, leck mich am Arsch. Ja, und ich komme nicht mehr raus, nur weil der den gleichen Nachnamen hat.
Von den Veranstaltungen.
Spätestens da fällt das raus. Ja. Aber wirklich, ich habe mir die Finger wund getippt zum Thema, nehmt's mir bitte aus dem scheiß Verteiler raus. Ja. Dann musst du mal erklären, dass du nicht der bist. Ja. Ja. Dann schreibst du zurück, ja klar, habt ihr rausgenommen. Ja.
Nein, weißt,
aber der nächste geht wieder auf Antworten an alle und die Klick ist wieder erledigt. Ja, vorbei. Ja. Ja. Also, ist ein bisschen ein Problem bei unseren Mailadressen, ja.
Ja, aber zu dem Thema, ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe, ich habe es gerade auf Heise gesucht, habe es nicht mehr gefunden, aber Gmail benimmt sich komisch bei Mailadressen, die einen Punkt haben in der Mailadresse. Also jetzt nicht gmail.com, sondern ein Punkt halt vor dem
Ad. Franzi.Urber.
Genau. Weil anscheinend schicken sie die E-Mail, ich weiß nicht auch, also ob sie es an beide dann schicken, aber sie schicken das E-Mail auch oder halt nur, das weiß ich jetzt nicht, an die Mailadresse ohne Punkt.
Damit würdest du automatisch sozusagen alles kriegen.
Genau, du bist die Catch-all für alle mit deinen Nachnamen. Quasi.
Na, das weiß ich jetzt eben nicht. Ich habe nur Beispiele jetzt gefunden mit max.mustermann@gmail.com und das bekommst du, geht aber dann auch an max.mustermann@gmail.com.
Ah, ohne Punkt.
Genau.
Ja. Ah, so.
Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber anscheinend hat es jemand geschafft, so gratis Netflix zu schauen.
Das ist urinteressant.
Und das ist halt schon irgendwie, ja.
Das sollte man noch diskutieren, das ist ein sehr gutes Stichwort.
Was?
Gratis Netflix
schauen. Also gratis Netflix.
Nein. Ich fange mal an mit, ich werde mal miller@gmail. Okay, Moment, das wird schwierig.
Also es hat ja irgendwie so quasi das Problem gegeben, dass du so quasi im Ausland nicht, also keinen Zugriff auf deinen Content hast. Ja? Da hat es irgend so eine Geschichte gegeben. Ja?
Nein,
auch eine rechtliche Geschichte.
Das ist das Roaming-Geschichte. Ne? Das heißt, du willst Netflix im Ausland schauen, Netflix, ja, aber dein Netflix-Account ist ein österreichischer, deswegen darfst du nicht.
Das ist aber neu, das war nicht von Anfang an
so. Nein, also früher war es so, dass du einfach die Geosperren gehabt hast.
Genau.
Ja?
Genau.
Ja,
das, jetzt ist mittlerweile das, so Anmeldungsland.
Genau, das ist jetzt aufgehoben und wir haben uns irgendwie alle erhofft, du kannst alles überall schauen. Ja? Edge kannst du nicht, ja, weil jetzt kann ich in den USA mit meinem Account quasi nur österreichische Inhalte schauen. Ja.
Ja. Genau.
Schade. Und zum Thema gratis Netflix?
Na, Moment, wo ist da jetzt dein Problem? Also du kannst nicht, wenn du in den USA bist, USA-Content
schauen. Genau, kann ich nicht USA-Content schauen. Ja.
Obwohl es rechtlich eigentlich logisch wäre. Ne? Also Geoblocking ist das einzige sinnvoll, weil die Urheberrechte sind Nationalsache. Das heißt, in dem Land, wo du dich aufhaltest, gilt das Urheberrecht des Landes.
Eigentlich, ne? Schon, ja.
Und wenn ich in den USA das schaue, mit meinem österreichischen Account und da läuft der Produktion vom, was weiß ich, die nur in Europa freigegeben ist, und in den USA sehe ich da persönlich eigentlich rechtlich.
Ja, aber was sie jetzt so eben sauber auch eliminiert haben, ist die VPN-Geschichte. Ja? Also wenn ich mich in die USA connecte, kriege ich trotzdem den österreichischen Inhalt mit meinem Account. Ja? Und was sie auch behoben haben damit, ist dieses günstige Netflix-Schauen. Weil Netflix kostet ja in den Ländern unterschiedlich viel.
Ah, wirklich?
Ja, klar. Ja, sonst könnten sie es in manchen Märkten einfach nicht verkaufen.
Ja.
Ja. Okay. Und es war sehr im Mode, dass du zum Beispiel eben bei Netflix einen türkischen Account dir gelöst hast,
okay,
ja, der, glaube ich, ein Viertel oder ein Drittel gekostet hat vom mhm. österreichischen, und in Österreich damit aber österreichische Inhalte schauen.
Ah, okay. Und jetzt ja, klar, bekommst du nur noch türkische.
Jetzt bekommst du nur noch türkische.
Okay, kurz.
Ja.
Ja. Ja.
Oder naja, sie gehen generell dagegen vor. Ja, weil das ist natürlich ein Problem. Ja. Es gibt zig Länder, wo extrem viele Netflix-Konten waren, weil es einfach nichts kostet. Mhm. Hat, ja.
Na,
na. Also für ja, unsere Länder.
Na.
Stell mir gerade so vor, in Armenien gibt es 64 Millionen.
Ja, aber das war wirklich so. Also, oder ist bis heute so.
Aber Moment, ihr habt doch nicht einmal so viel Einwohner.
Das ist egal.
Macht nichts.
Zu dem Thema Amazon, also AWS, CloudFront.
Mhm.
Ich habe jetzt mal die Woche auf die Geschwinde versucht, einen CloudFront eine CloudFront-Geschichte für einen Streaming-Server einzurichten.
Erzähl ganz kurz, weil ich es nicht weiß, was ist das?
CloudFront ist so, du gibst quasi einen Origin-Server an,
mhm,
und CloudFront macht dann quasi einen Proxy, Reverse-Proxy,
ja,
und stellt den Content dann halt wo auch immer zur Verfügung.
Ja.
Das ist einfach, wenn da ein großer Ansturm quasi auf deinen genau, Server kommen würde, ja, skaliert das Ding halt einfach für dich mhm. hoch. Und macht einfach nur einen Proxy.
Das ist quasi Ende der TOS-Attacken. Theoretisch. Nein, aber der Spitzenlasten.
Genau.
Die kannst du abfangen.
Genau.
Damit.
Genau. Ne? Prinzipiell, das Ding ist innerhalb von einer halben Stunde eingerichtet und funktioniert.
Mhm.
Was das Problem ist, und da habe ich echt, das Problem ist, du klickst das alles zusammen, richtest das alles ein und denkst, das müsste funktionieren, und das, dann braucht das Ding einmal eine Viertelstunde, bis er die Instanz hochgefahren hat oder sogar länger. Ja, ja, also eine halbe Stunde musst du einrechnen, weil das braucht einfach ein bisschen länger. Bis
initial.
Initial.
Ja, ja, cool.
Ja, passt eh. Nur das Problem ist, jetzt habe ich also bei meinem Origin-Server, also die URL von meinem Origin-Server war HTTPS
mhm.
und eben mein Origin-Server verwendet ein Wildcard-Zertifikat. Geht nicht. Moment, akzeptiert mal. CloudFront nicht.
Mhm. Er kann es nicht.
Nicht das, naja.
Da war doch irgendwas die letzte Woche, was war das?
Nein, Berlo, das ist wurscht, er holt es nur dort ab und schickt es und er holt es nur einmal ab und schickt es ja, dann halt an die Leute weiter, die es haben wollen. Sie akzeptieren Wildcard-Zertifikate nicht. Und das hatte ich beim Alexa, bei meiner Alexa-Geschichte auch schon.
Mhm.
Weil da gibst du ja quasi auch deinen Server an, wo quasi dein Alexa-Skill läuft. Mhm. Und da haben sie aber jetzt ein eigenes Hakerl, hey, mein Server hat ein Wildcard-Zertifikat und das musst du anhaken oder auswählen, dass das eben ein Wildcard mhm. ist. Dann geht's.
Mhm.
Ja. Beim CloudFront gibt es halt nicht.
Noch nicht.
Und dann sagen mhm. sie,
Das ist blöd.
Wollte ich nur sagen, falls jemand ein Problem hat damit.
Mhm.
Ja, ich habe dann halt gesagt, okay, dann soll es halt bei HTTP abholen.
Da habe ja, ich halt auch was Schönes gesehen bei meinem Lieblingshoster EasyName.
Mhm.
Die haben jetzt so quasi in ihren Paketen dabei, glaube ich, 5 Let's Encrypt-Zertifikate, mhm. die du dir einfach...
Wieso nur 5?
Ja, wurscht.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, es sind 5.
Was kosten die?
Nix, es sind im Paket halt
dabei. Ja, ja.
Nein, das meine ich damit. Sind im Paket dabei. Ah.
Nein, aber es ist zumindest nett, dass du, ich meine, wie viele
absolut,
Zertifikate werden
automatisch
du
für eine generiert und
aber so sie werden generiert, du hast die Möglichkeit, okay, das ja, über das User-Interface ja, zu erstellen, anzulegen.
Ja.
Und das finde ich verdammt nett, dass sie das machen.
Emerian ja, macht das bei gewissen Paketen auch schon.
Mit Let's Encrypt.
Wer? Mit Let's Encrypt.
Wirklich?
Emerian.
Cool. Emerian.
Ja.
Cool. Kennen die mittlerweile nicht, schon IPv6?
Das darfst mich nicht fragen, ich habe keine Ahnung.
Oder überhaupt CNAMEs. Oder was ist das?
Ja, ich weiß. Nein, also.
Du hast mir irgendwas gesagt,
nein,
sagt im Semeran, das noch nicht kennen hat.
Im Control-Panel nicht.
Mhm.
Aber ja, die haben ja da mittlerweile unterschiedlichste Oberflächen und ich weiß gar nicht, das war irgendwie, ich weiß gar nicht, was das für ein Paket war. Aber da kannst du sagen, klicki, mach mir einfach Let's Encrypt. Geht schon.
Die können jetzt, wie heißen sie? Die Mehrin gehört ja der Dings, gell? Dem Klagenfurter Hoster. Da, wie heißen die? Irgendwas.
Keine Ahnung.
Die sind ja kurz vorm Konkurs gestanden, voriges Jahr.
Ja, ja, irgendwas mitkriegt. Irgendwas war da, ja.
Und dann sind sie aufgekauft worden.
Sind
gekauft worden. Eben von diesem Klagenfurter Hoster, lustigerweise, okay. Weil der ziemlich fett aufgestellt ist mittlerweile.
Okay.
Aber ja, der Name fällt mir gerade nicht ein. Irgendwas mit A.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, ne?
I don't know.
Bin eine treue Seele.
Der halt in Kanada Hoster gekauft hat, der in Kalifornien Hoster gekauft hat. Das ist ein total junger Typ. Also ein junger Typ. Was wird das sein? 35 oder so irgendwas. HTL-Abgänger oder so. Und hat irgendwann einmal auf Gaudi à la Einod damals. Mit halt ein bisschen später halt mit einem Hosting angeboten im Wohnzimmer. Okay. Hat dann, das geht gut. Sind wir größer geworden.
Aber nur Hosting, also keine Leitungen.
Leitungen selbst, also ist er nicht in dem Bereich. Ob er es mittlerweile macht, ist eine gute Frage. Ja. Möglicherweise schon. Ja. Kann gut sein.
Ja. Aber Einod war ja eigentlich nur Internetzugang am Anfang. Mhm.
Genau, ja. Aber eben auch im Wohnzimmer angefangen. Ja, das war jemand eigentlich so mit ja, und probieren wir es mal und schauen wir mal, was geht.
Ja, lustig. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt bin ich blank.
Sehr gut.
Dann machen wir Schluss. Mhm. Berlo?
Ja, bin dabei.
Passt. Dann würde ich sagen,
Anexia heißt die Firma, Entschuldigung.
Anexia, ja. Ich verstehe. Vielen Dank. Eine gute Nacht.
Sehr gerne.
Und
gute Nacht.
Bis zum nächsten Mal. Danke sehr.
Bis zur 35.